für das nächste, was kommt, entschuldige ich mich ein bisschen bei Leuten, die das jetzt das zweite Mal oder das dritte Mal schon hören. Ich denke aber, ich sehe auch genügend neue Gesichter und außerdem ist es mit Beginn des Semesters sowieso angezeigt, sich noch einmal eine Zusammenfassung und eine Einführung zu leisten darüber, was das Themengebiet ist, worum es geht und in welchem Rahmen dieses Unternehmen, das nicht einfach eine Vorlesung ist, wie sich gleich zeigen wird, sich hält. Die allgemeine Situation, ich werde Ihnen also heute erstens mal etwas über den allgemeinen Rahmen dieser Vorlesung plus einem dran anhängenden Projekt sagen. Dann werde ich konkreter eingehen auf die besondere Untermenge von Wittgenstein-Manuskripten, mit denen wir uns beschäftigen werden. Und wenn dann noch Zeit ist, werde ich in einem dritten Schritt heute sicher und vielleicht auch noch das nächste Mal, dann nochmal detaillierter reingehen in die Thematik, die es zu diskutieren gibt. Denn wir haben einerseits, das ist eine der zentralen Voraussetzungen dieser Veranstaltung, dass wir eine hochinteressante, auch also von Seiten der neuen Medien, von Seiten von Kommunikationstechnologie hochinteressantes Arrangement haben, mit dem wir hier operieren können und zweitens eine weitgehend in dieser Weise noch unerforschte philosophische Themenstellung und Konstellation im Zusammenhang mit Wittgenstein. Und dass wir diese beiden Sachen zusammenbringen, ist eines der Hauptziele der Veranstaltung. Und das Stichwort für die philosophisch interessanten Dinge, die uns auch dieses Semester hauptsächlich beschäftigen werden, ist Bildtheorie. Also zuerst mal allgemeiner Rahmen, dann Konkretisierung im Rahmen eines Ausschnitts des Wittgenstein-Nachlasses und dann inhaltlich genauer zur Bildtheorie noch zu kommen. Was ist der allgemeine Rahmen, von dem ich gesprochen habe? Wir haben im Zusammenhang mit Wittgenstein die folgende Situation. Lange Jahre gab es die gesammelten Werke Wittgensteins, die immer wieder ein bisschen erweitert worden sind, die in Deutschland beim Suhrkamp Verlag erschienen sind. Die gibt es in Hardcover und auch mittlerweile in Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft. Wenn man nicht genau hinschaut, dann betrachtet man das so ähnlich wie die Werke Kants oder die Werke Hegels oder vielleicht auch sogar wie die Werke Nietzsches. Das heißt, man denkt sich, Wittgenstein hat halt eine ganze Reihe von Büchern geschrieben, die werden jetzt gesammelt vorgelegt. Wer ein bisschen genauer die Sache verfolgt hat, weiß sehr rasch, dass das nicht der Fall ist. Wittgenstein hat in seinem Leben nur ein einziges Buch veröffentlicht, Traktat, und der Terminus gesammelte Werke Wittgensteins. Ja, es gab Einwand, es gibt ein zweites publiziertes Werk von Wittgenstein, das ist ein Wörterbuch für die österreichische Volksschulen, von philosophischem Gehalt eher nicht. Also sagen wir, es gibt ein philosophisches und ein nicht philosophisches veröffentlichtes Werk. Also es ist aber keine Rede davon, so viel ist klar, dass Wittgenstein Werke geschrieben hat, jedoch in einer Kultur des Buches und insbesondere, muss man dazu sagen, in einem Zustand, in dem die Nachlassverwalter, die Wittgenstein bestellt hat, sich vor die Aufgabe gestellt sahen, wichtige Bestandteile von Wittgensteins Denken, die er sich nicht in der Lage gefühlt hat, zu veröffentlichen, herauszusuchen, damit die Relevanz dieses Philosophen aus dem kleinen Kreis, der es damals in Cambridge war, hinausgeht. Und das ist den Herausgeber, also den Trustees, ist es ja zweifellos gelungen, das Sprengpotenzial, die unglaubliche Wichtigkeit des Wittgensteinschen Denkens durch die Herausgabe der philosophischen Untersuchungen und dann einer Reihe von anderen Schriften zu dokumentieren und deutlich zu machen. Das hat also jahrelang als den Standard, das war nicht nur was der Standard, es war, man kann nicht sagen, es war der Standard, es war das Einzige, was es gegeben hat. Insofern war es kein Standard, es war keine andere Wahl. Es gab keine Wahl außer dem. Ich werde, wir machen es vielleicht so, ich werde jetzt an dieser Stelle Ihnen schon ein bisschen etwas von den philologischen Details erzählen müssen. Und das wird, kündige ich gleich an, etwas verwirrend und archivarisch werden und und braucht also eine gewisse Detailverliebtheit. Man operiert an dieser Stelle mit Zahlen und Siegeln und das schaut alles einigermaßen wie eine Geheimwissenschaft aus. Und diese Geheimwissenschaft möchte ich Ihnen auch ein bisschen schmackhaft machen. Wie macht man solche Geheimwissenschaften schmackhaft? Indem man dazu sozusagen spannende oder zumindest skandalträchtige Geschichten erzählt. Und glücklicherweise ist es so, dass auf eine ganze Reihe, also eine weite Strecke, ist der Umgang mit dem Wittgenstein-Nachlass ist durchaus skandalträchtig oder eignet sich zumindest als Seifenoper. Das an dieser Stelle scheint es da mehrere interessante philosophische Parallelen zu geben. Sie werden wissen, dass Nietzsche eine ähnliche Seifenoper-Tradition mit seinem Nachlass hat, und das, was ich über gesammelte Werke gesagt trifft bei Nietzsche auch zu, der diese Kompilation des Buches Der Wille zur Macht, die sich erwiesen hat als eine Kompilation, die nichts mit dem zu tun hat, was Nietzsche tatsächlich produziert hat. Ein wenig so ist es auch im Wittgenstein-Fall. Und da möchte ich Ihnen, damit die Sache eben ein bisschen spannend und dramatisch ist und Ihre Aufmerksamkeit erhalten bleibt, will ich mal schnell reinspringen und Ihnen eine Momentaufnahme aus der Zeit vorstellen, in der es bloß die Blackwell-Surkamp-Ausgabe der Wittgensteinschen Werke gegeben hat. Das ist ein Artikel, ich mache Ihnen da einige Highlights, ich gebe Ihnen einige Highlights von dem Artikel, der ist ursprünglich erschienen, 1976. Es ist ein Artikel von Baker und Hacker, werden Sie vielleicht schon gehört haben, Baker und Hacker und mittlerweile in einem zweiten Durchgang Hacker alleine, gehören zu den ersten profunden und ausgedehnten Kommentatoren der philosophischen Untersuchungen, haben einen mehrbändigen Kommentar zu den philosophischen Untersuchungen verfasst, sind in der Recherche über die Archivlage und über die ganze Nachlasskonstellation führend gewesen. Lange Zeit sind noch immer also mit die ersten Experten dazu, und die haben im Mind 1976 eine Literaturnotiz geschrieben. In dieser Literaturnotiz haben sie darauf aufmerksam gemacht, dass es ein neues Buch von Wittgenstein gibt, also ein neues Werk, die philosophische Grammatik, und haben ein bisschen was darüber erzählt, warum, also was in dieser philosophischen Grammatik das Relevante und das Wichtige ist. Ich lese Ihnen aber jetzt nicht daraus vor, sondern aus einer zweiten Fassung dieses Avisos in Mind. Diese zweite Fassung ist zugänglich in einem Sammelband, das ist ein vierbändiges Konvolut, das 1986 rausgegeben worden ist von Stuart Schenker. Das heißt Ludwig Wittgenstein Critical Assessments, das der Band 1, heißt From the Notebooks to Philosophical Grammar, The Construction and Dismantling of the Tractatus. In diesem Band sind wichtige Beiträge nicht nur zum Traktat, sondern auch zur Phase nach dem Traktat enthalten. Das ist also eine sehr günstige Arbeitsgrundlage, wenn man in die Richtung tendiert, in die ich tendiere und die ich Ihnen jetzt auch vorstellen möchte. Ich habe für diesen Artikel und auch für den nächsten, der ist dann von Peter Hacker alleine, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, habe ich Kopien gemacht, die sind im Seminarapparat dann zugänglich. Sie können das dort einsehen und kopieren. Und ich muss jetzt ein bisschen Drama aufbauen, wie gesagt, und lese Ihnen kurz vor die erste Anmerkung, die also 1986 von Baker und Hacker diesem Artikel angefügt worden ist, und die heißt folgendermaßen: This article is a completely rewritten version of a critical note which appeared in Mind April 76. In retrospect, the original appears to suffer from such grave defects that it was no longer worth republishing. Four are particularly noteworthy, also vier Defekte, und ich nenne mal den ersten. First, so making mention of the outlines of the structure and method of compiling the printed text, it inconsistently treated the grammar as one of Wittgenstein's works and charted its relation with the philosophical remarks, the blue books and the philosophical investigations. Also, Sie sagen, wir sind dem eben vorhin genannten Mythos von Wittgensteins Werken aufgesessen, obwohl wir es besser gewusst haben. Wir haben gewusst, die wussten damals ansatzweise schon, das, was ich Ihnen heute noch vorstellen werde, wie konfus die Textlage ist, und haben aber, weil es so nahe liegt, kann man sagen, nicht? Weil es so nahe liegt, weil man ganz unwillkürlich immer dann denkt, wie gehen persönliche Entwicklungen, gedankliche Entwicklungen vor sich. Jemand setzt sich hin und schreibt ein Buch, dann überlegt das, dann schreibt er noch ein Buch. Also Hilary Putnam zum Beispiel ist eines der Beispiele, wo man sagen würde, da geht es großartig. Ja? Das sind wirklich publizierte Bücher und man kann hochkomplizierte Graphen entwickeln, an welchen Stellen er seine Meinung geändert hat und wo er seine Meinung geändert hat. Das sind alles Sachen, die er in Druck vorgelegt hat, und diese gesammelten und wenn man eine Rezension seiner gesammelten Werke oder des neuesten Buchs von Putnam vorhat, dann ist es mittlerweile schon berüchtigterweise eigentlich so, dass man sagt, Putnam im Jahre so und so war der Auffassung, Putnam in dem Jahr ist aber nicht der Auffassung. Ist eigentlich, wie sagst du, which Putnam do you mean? Ja. Ist eigentlich ganz normal, und die sagen, dem sind wir auch aufgesessen. Wir wissen, wir hätten es besser wissen sollen, wir wissen es mittlerweile besser. Es handelt sich um keine Bücher Wittgensteins an dieser Stelle, obwohl es rausgekommen ist, ich habe jetzt die Philosophical Grammar nicht dabei, obwohl es rausgekommen ist als philosophische Grammatik Ludwig Wittgenstein mit einem Inhaltsverzeichnis, mit einem Index, mit einem Vorwort, so als ob das von Wittgenstein so behandelt worden wäre. Und ich wäre Ihnen hoffe, dass Sie daran ein bisschen Interesse haben, Ihnen sozusagen ein bisschen deutlich machen, wie das dazu gekommen ist, was da wirklich zugrunde gelegen ist. Das ist also der erste Fall der Seifenoper, ist diese Form von Selbstkritik, die Sie an sich selber machen, aber Selbstkritik ist natürlich auch ganz interessant, aber noch viel interessanter ist natürlich, wenn irgendjemand anderer massiv kritisiert wird, wenn so im Wissenschaftsbereich eine Kontroverse, eine Fehde ausbricht. Und das ist hier der Fall, denn es gibt, das kann man höflicher formulieren oder weniger höflich formulieren, es gibt schwerste Bedenken und schwerste Spannungen und schlimme Anschuldigungen auch schon an den Herausgeber der philosophischen Grammatik, Rush Rees, der verantwortlich ist, der einer der Nachlassverwalter war und der verantwortlich ist dafür, dass dieses Konvolut unter dem Titel Philosophische Grammatik herausgebracht worden ist. Ich werde Ihnen, wie gesagt, das heute nochmal dann genauer sagen, aber um Ihnen einen Einblick zu geben, wie man das auf die höfliche englische Art und Weise macht, auszudrücken, wie stark man differiert von der Meinung eines anderen Autors und doch nicht beleidigend zu werden, lese ich Ihnen ein paar Sätze vor von dem, was unter dem Titel Editing and Translation am Ende dieser Critical Note von Baker und Hacker steht. Sie sagen vorher, offensichtlich ist es so, es gibt ein Rohmaterial, Sie sprechen von Raw Material, es gibt Rohmaterial, das Rush Rees vorgelegen ist, und in diesem Rohmaterial gibt es sehr viele wichtige philosophische Arbeit, gibt es, Sie sprechen von Ore, von Precious Ores, also Edelgestein, das man dort herausholen könnte. Und dann geht's weiter. It does not follow that the text he has constructed, Rush Rees, makes the most of the opportunities given. Still less that it gives us an accurate representation of Wittgenstein's ideas in the underlying manuscripts and typescripts, or that it presents a single coherent cross-section of his rapidly evolving thoughts. Despite the worth of individual remarks, there are grave doubts about whether the interests of serious philosophical scholarship, das sind nun also wirklich die Kanonen, are best served by including this text in the corpus of Wittgensteins Oeuvre. Dazu muss man sagen, 86, da gab es das, da war doch das Einzige, was es gegeben hat. Das war noch immer das Einzige, was es gegeben hat. Also schwerste Zweifel sind daran angebracht. Even a schematic description of the contents of the grammar gives hint of serious editorial deficiencies. Und so weiter. Sie können sich das dann genauer ansehen. Es steht, das lasse ich, also diesen Spaß lasse ich Ihnen zur Privatlektüre, sich die Sache hier ein bisschen genauer anzusehen. Ich habe das jetzt mal gebracht, um in eine nicht zu weit entfernte Vergangenheit zurückzublenden und zu sagen, an dieser Stelle ist es also darum gegangen, was sind Wittgensteins Werke und was machen die Nachlassverwalter daraus. Das ist aber nun tatsächlich, und hier wird es jetzt also langsam contemporary, das sind Sachen der Vergangenheit, denn mittlerweile haben wir zwei Initiativen im Zusammenhang mit Aufarbeitung des Wittgenstein-Nachlasses, die einen gänzlich anderen Ton in diese Sache bringen, die also grundlegend neu die Sache aufrollen. Die eine Bemühung ist eine durchaus noch konventionelle Buchpublikation. Das ist die sogenannte Wiener Ausgabe, also die Frankfurter Ausgabe ist das, was hier vorher angesprochen worden ist. Die Wiener Ausgabe, herausgegeben von Michael Nedo seit den frühen 90er Jahren, ist eine Ausgabe anderen Formats. Das kann man dann durchaus in zweifacher Hinsicht sagen. Also das Format ist sehr groß, das ist ungefähr doppelt so groß, würde ich sagen, wie das Suhrkamp-Format. Er kommt bei Springer raus, ist übrigens, das kann ich gleich sagen, also diese Bände sind teuer und sagen wir mal sehr repräsentativ und nehmen entsprechend viel Platz weg, aber es gibt die ersten 5 Bände dieser Ausgabe, gibt es in einer sehr preiswerten Studienausgabe, im broschürt und ein bisschen runtergedrückt vom Format her. Also wenn Sie Wittgenstein-Forschungen betreiben. Fritz, ja?
Runtergedrücktere Version, nämlich in einem Band, Band 1 bis 5, Verlag 2001 und 300 Schilling.
Das ist ein sehr guter Hinweis. Danke. Danke, es gibt dieselbe Springer-Ausgabe, ich habe es gesehen, aber jetzt schon wieder vergessen. Das ist der Nachteil, wenn man diese Sachen zu Hause liegen hat, die großen, dann ignoriert man, was wirklich preiswert ist. Also eine wirklich preiswerte, allerdings entsprechend mühsam zu lesende natürlich Sache, wenn das alles dann in einem dicken Buch ist. Bei 2001 die Nedo-Ausgabe bei Springer, und zwar 1 bis 5, Bände 1 bis 5, wir werden dann gleich sagen, worum es sich da handelt. Diese Nedo-Ausgabe ist, also das wären nun 3 Soap-Operas, auf das gehe ich nicht ein, wie es zu dieser Nedo-Ausgabe kommt, das machen wir dann im informellen Nachgespräch, schließlich hört die Welt quasi zu, das kann ich mir hier nicht leisten. Möglicherweise klagt einen dann jemand. Solche Sachen sind ja dann sozusagen nach dem neuen Verfahren durchaus denkbar. Also das kann ich jetzt hier, diese Sachen, die kleinen und großen eigentlich Schwierigkeiten der Niederausgabe werde ich jetzt hier nicht darstellen. Ich ich kann aber, ich, also ich gehe jetzt sozusagen weiter und sage das, und sage da Folgendes, eine der, also die Neda-Ausgabe ist mittlerweile zusätzlich zu den 5 Bänden, die sie hat, um 2 weitere Bände gewachsen, die 5 Bände, die jetzt gerade genannt worden sind. Das eine, das erschienen ist, 2000 oder 2001, weiß ich jetzt nicht genau, das ist ein ungefähr 5 Kilo schweres Buch und ist das sogenannte Big TypeScript. Wir kommen zu dem, was das Big TypeScript ist. Das ist ein entscheidendes, massives, zentrales Stück in der Wittgensteinschen Arbeit in den frühen 30er Jahren. Dieses Big TypeScript ist in der Nedo-Ausgabe zugänglich. Ich habe es jetzt nicht unten in der Bibliothek des Institutes gesehen, wo das hin, ob wir es nicht, noch nicht haben oder wo, ob es jemand ausgeborgt hat, weiß ich nicht. Ich werde es Ihnen vielleicht mal mitnehmen, einfach zum Wiegen, damit Sie entsprechend eine sinnliche Erfahrung auch damit haben. Und das Letzte, was erschienen ist, ist diese Nummer 8. Das betrifft Sachen, die ich Ihnen sozusagen auch noch zeigen möchte. Aber hier kommen wir an eine gewisse Schwierigkeit, noch vor dem Aber. Diese Nedo-Ausgabe ist nun auf das wissenschaftliche Niveau gebracht, das man in einem solchen Fall erwartet. Da gibt es also keine Einwände von der Art, die ich da vorgelegt habe. Die richtet sich tatsächlich nach dem vorliegenden Nachlassmaterial. Das heißt, Seite für Seite, wohl dokumentiert, was sind die Lesarten, was sind die Vorstufen, was sind Wittgensteins Hinzufügungen. Alles das wird dokumentiert an Ort und Stelle, so wie es sich im Nachlass findet. Also eine redliche, professionelle, klassische Nachlassedition, die wir hier vor uns haben. Aber jetzt kommt das Aber, das ich, mit dem ich mich vorhin schon ein bisschen selber überholt habe. Die Sache hat einen, nicht gerade einen Haken, aber doch zumindest eine Beschränkung. Aufgrund der von mir hier nicht weiter zu kommentierenden Soap-Opera, in die Nedo-Ausgabe verwickelt ist, hat Nedo im Moment nicht die Erlaubnis, was anderes zu publizieren als Wittgensteins Manuskripte aus diesem Zeitraum rund um das Big TypeScript herum. Wittgenstein hat ab 35 durchaus weitergeschrieben. Es gibt also, der Nachlass sind etwa 20.000 Seiten und er ist also durchaus voluminös. Die Wiener Ausgabe und Nedo stecken an dieser Stelle im Moment etwas. Die haben zwar noch die Erlaubnis in etwa, ich habe es nicht abgezählt, aber 5, 6 solche Bücher mit Material aus dieser frühen Zeit zu publizieren, aber dann nicht. Und es ist auch so, dass in einer Konferenz in Bergen Ende Dezember, die ja manche von Ihnen mitgekriegt haben im Rahmen der Lehrveranstaltung des vergangenen Semesters, dort unter anderem Anthony Kenny, einer der gegenwärtigen Verantwortlichen für diese Sachen gewesen ist und sehr deutlich gesagt hat, dass die Erlaubnis für die Wiener Ausgabe weitergeführt zu werden an einer anderen Sache hängt, die wir da nicht so leicht kriegen, die hängt an dem zweiten Projekt, das ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Das ist also die zweite gänzlich neue Unternehmung, die Sachen des Wittgenstein-Nachlasses auf eine völlig neue Basis gestellt hat, und das ist die sogenannte Bergen Electronic Edition. Diese Bergen Electronic Edition ist eine Erfassung jetzt schon des gesammelten 20.000 Seiten Nachlasses von Wittgenstein, der jetzt nicht in Bergen liegt, wie man irrtümlicherweise vielleicht glauben könnte, sondern die Kollegen in Bergen haben gearbeitet auf Fotokopien der sogenannten Cornell Edition. Die Cornell Edition sind Fotokopien, die angefertigt worden sind von Malcolm von Wittgensteins gesamten zurückgelassenen Notizen und Arbeiten. Die sind dort in Buchform gebunden, fotokopiert vorhanden. Und auf dieser Basis wurde in Bergen eine elektronische Edition erarbeitet. Diese elektronische Edition gibt es im Moment mit vier CDs zu einem sehr hohen Preis. Und darüber sage ich gleich noch was. Und diese Edition und das Schicksal dieser Edition, wie es damit weitergeht, was die Leute damit machen, das wird von den Nachlassverwaltern nach dieser Aussage von Anthony Kenny zum Kriterium gemacht über die Fortsetzung der Wiener Ausgabe. Was hat es jetzt mit dieser elektronischen Edition zu tun? Da haben einige das letzte Mal, also im letzten Semester, schon ein bisschen zugehört. Entschuldige mich nochmal, dass ich das wiederhole. Ich habe zu Beginn des Semesters relativ lange mich beschäftigt mit allgemeinen Problemen von Digitalisierung geisteswissenschaftlicher Ressourcen. Das Hauptproblem, das sich dabei ergibt, ist, dass es zwar einerseits unglaublich praktisch ist, von der Kommunikation, vom Handling, vom Suchen. Wenn Sie sich vorstellen, dass das Big TypeScript alleine, wie gesagt, ich habe es nicht gewonnen, ich denke schon, dass es 4-5 Kilo wiegt. Ne? Und das ist nur eines von diesen Dingen, das müssen Sie alles mal unterbringen auf Ihrem Schreibtisch. Also da gibt es große Vorteile, aber es gibt auch bedeutende Constraints. Zu diesen Constraints gehört zum Beispiel, dass man in einen Bereich reinkommt, der etwas gänzlich Neues hat im Vergleich zu Abschreiben, Abtippen, Kopieren. Also diese Reihenfolge, die es hunderte Jahre lang gegeben hat, bis der Kopierer eben kam und die Sachen etwas schneller jetzt gemacht hat, aber im Prinzip sozusagen noch immer eine Form von 1:1 grafikartige Übernahme von vorhandenen Textmaterialien gewesen ist. Das lässt sich auf diese Art und Weise nicht machen, beziehungsweise lässt sich natürlich schon machen, ich muss mir gleich widersprechen, aber wenn man sich vorstellt, wie man das macht, wird einem gleich deutlich, dass an dieser Stelle viel mehr möglich ist und sozusagen viel zu bescheiden angesetzt würde, wenn man sagt, man macht das jetzt im Computer im digitalen Bereich auch, denn das Vergleichbare zum Kopieren, also was ich getan habe, um Ihnen, was ich noch zeigen werde, so ein Stemmer von Nedo zu präsentieren, das Vergleichbare dazu, hier einen Kopierapparat zu verwenden, ist natürlich Scannen. Ne? Und das Scannen von Textunterlagen ist auch schon ganz interessant und gestattet es vielen Leuten zuzugreifen zu Ressourcen, die auf die Art und Weise nicht ruiniert werden, aber ist auf eine spektakuläre Art und Weise unterbestimmt im Hinblick darauf, was man tun kann mit digitalen Mitteln, denn ein eingescanntes Dokument ist ein Bild, ebenso ähnlich wie eine Fotokopie auch. Mit dem kleinen Unterschied, dass Sie sich noch nie wirklich die Frage vorgelegt haben, geht sozusagen, es ist eigentlich schade, dass ich eine fotokopierte Seite nicht mehr auswerten kann, dass ich nicht mehr damit machen kann, als mit einer gedruckten Seite. Ich kann es anstreichen, was ich bei der gedruckten nicht kann, aber sozusagen die Leistungskraft einer kopierten Seite ist eigentlich ziemlich dieselbe wie bei der gedruckten Seite. Und hier liegt der Unterschied, denn wenn Sie einen vorliegenden Text digitalisieren, dann haben Sie ihn sozusagen unter das Gesetz des Programmierens gebracht. Gesetz den Fall, Sie nehmen ihn nicht einfach als ein Bild, so wie eine Landschaft oder sonst was, sondern Sie nehmen das als Worte. Also in dem Moment, in dem sie es, diesen Text als Worte erfassen, also als eine Sprachmitteilung, haben sie Möglichkeiten gänzlich neuer Art. Also suchen ist das Einfachste, was einem natürlich sofort einfällt. Sie können Volltextsuche einsetzen, und wenn Sie 20.000 Seiten haben, ist es, glaube ich, direkt und unmittelbar einsichtig, dass die Alternative dazwischen, ein 2 Meter Wittgenstein Texte zu haben mit Index und dann zu suchen und andererseits in ein Suchprogramm einzugeben, ich möchte gerne wissen, wo kommt vor Bild und Erkennen, und dann alle Stellen auf einmal zu haben, dass das ein gigantischer Unterschied ist. Nicht? Das ist sozusagen simpel und ist ein schneller Punkt. Ja. Es gibt viel raffiniertere Dinge, auf die ich jetzt so nicht vorgreifen möchte, weil wir an der Stelle sowieso noch öfters sein werden. Aber ich sage Ihnen eine Sache, die kommt von heute Vormittag, als ich eine Präsentation hatte über Wiener Dokumentationsstelle Ethik und jemanden gezeigt habe, wie unser Archivprogramm funktioniert, und ihm also gesagt habe, das wäre sehr schön, dass man da eine Möglichkeit hat, philosophische Artikel unterschiedlicher Disziplinen unterzubringen und auch aufzurufen, die sind online dann verfügbar. Und er hat gesagt, wie teilt ihr denn das ein? Eine vollkommen berechtigte Frage natürlich. Wenn das ein bisschen ausgedehnteres philosophisches Archiv ist, stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien stellt man das auf? In der Bibliothek, nach welchen Kriterien werden die Bücher aufgestellt? In einem solchen Fall, was macht ihr denn? Macht ihr das chronologisch oder macht ihr das nach Autor oder wie immer? Ja? Und an der Stelle ist mir deutlich geworden, dass das auch eine solche Bruchstelle ist, in der wir uns an dieser Stelle befinden. Nämlich, wenn man ein Buch, wenn man die Enzyklopädie Britannica ansieht oder irgendein anderes Buch, dann muss der Fachbereich Philosophie präsentiert werden in einer bestimmten Ordnung, geschichtlich, disziplinär aufgespaltet, nach Personen, was immer. Das muss eine Ordnung geben. Und diese Ordnung ist fix vorgegeben, und in der kann ich mich zurechtfinden und kann dann zu den Unterpunkten kommen, also zu den Zweigen dieses Baums jeweils. Aber das Buch ist einmal gedruckt und so ist das. Und ich verlaufe mich oder ich folge dem Verlauf dieser Zweige. Die Besonderheit zum Beispiel dieses Sammelpunktprogramms, das ich angesprochen habe, ist die folgende. Sie geben den Suchbegriff Ethik ein, zum Beispiel, und ganz egal, welche Strukturvorgaben dieses Programm sonst noch hat, es zeigt Ihnen auf eine ganz bestimmte Art und Weise alle Ethik-Sachen. Sie brauchen sich nicht durch den Baum schwindeln, sondern das Ganze, aus dem ganzen Material wird mit Hilfe bestimmter Programmkonstrukte etwas rauskonstruiert und realisiert, eine von vielen möglichen Ordnungen, nach Ihrem Bedürfnis wird dort sozusagen on the fly implementiert. Das sind Dinge, die sozusagen schon ein bisschen reinreichen, schon ein bisschen tiefer reichen in die Möglichkeiten der digitalen Darstellung. Und das ist etwas, was uns auch in weiterer Folge sehr beschäftigen wird. Denn, und da kann ich jetzt schon so ein bisschen den Vorgriff riskieren, wenn es schon so ist, dass Wittgenstein keine Bücher geschrieben hat, die man sozusagen so wie sie sind mit einem Einband versehen und drucken und benennen kann, sondern wenn der Wittgenstein sehr, sehr komplexe und schwer durchschaubare Arbeitsvorgänge vorgelegt hat, die man nachzeichnen muss, und wenn, wie das in der Wiener Ausgabe ist, diese Arbeitsprozesse so nachgezeichnet werden, dass man einfach sagt, okay, Band 1 Wittgensteins Arbeit, da hat er das reingeschrieben. Und da schreibe ich auch hinein, wo er gesagt hat, dieser Zettel gehört eigentlich dorthin. Im Buch schaut das so aus, dass man sagt, Man sieht die Seite, man sieht eine getreue Nachbildung der Seite, die der Wittgenstein produziert hat, und dann steht bei dieser getreuen Nachbildung der Seite, steht natürlich auch dazu, dieser Zettel gehört woanders hin, ja? Steht auch dazu, in dieser eingefrorenen Situation. Wenn man das Ganze digital macht, ergibt sich in dem Rahmen, in dem ich Ihnen jetzt kurz anspreche, natürlich sofort das ganz spannende und interessante Problem, naja, dann tun wir es doch dorthin. Ne? Wenn der Wittgenstein sagt, es gehört dorthin, dann können wir es dorthin tun. Und an der Stelle dreht es jetzt ein bisschen im Kreise, das kann ich Ihnen jetzt auch gleich vorweg verraten. Was hat denn den großen Zorn der sorgfältigen Nachlasskritik und der Nachlassprüfer veranlasst, dass sie dem Rascheries vorgeworfen haben, das sind very serious problems. Der große Zorn ist dadurch ausgelöst worden, dass der Rascheries genau das getan hat, was der Wittgenstein vorgeschlagen hat. Der hat nämlich, ich sage es kurz schon mal vorweg, der Rascheries hat gesagt, der Wittgenstein hat einen Arbeitsprozess gemacht. Dieser Arbeitsprozess dokumentiert sich in Anmerkungen und Notizen, wie etwas umgestellt gehört. Na gut, dann stellen wir es um. Und das Produkt des Umstellens betrachten wir dann als das, was der Wittgenstein wollte. Das heißt, die philosophische Grammatik ist die Art und Weise, wie der Rascheries interpretiert hat, dass der Wittgenstein bestimmte seiner Arbeitsvorstufen organisieren wollte in ein Buch. Das hat einige schwere Probleme, die ich Sie bitte auch nachzulesen, auf die ich jetzt so nicht direkt eingehe, sondern nur in dem Zusammenhang, dass sich in der elektronischen Zugangsweise eine Möglichkeit ergibt, die etwas wirklich Faszinierendes gibt. You can have your cake and eat it gleichzeitig. Man kann etwas damit machen, was man im Buch nicht machen kann. Also während Nedo